Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts befand sich der englische Erweckungsprediger George Whitefield in einer durchaus ähnlichen Situation wie unsere Gemeinde heute oder einige Pastoren in unserem Land. Er war zwar ordinierter Pastor der anglikanischen Kirche, trat in ihr jedoch nie ein Pfarramt an. Obwohl seine anfänglichen Predigten recht gut besucht waren, blieben ihm immer mehr Türen in den anglikanischen Gemeinden verschlossen. So entschloss er sich schließlich, im Freien zu predigen. In Bristol hörten ihm tausende Bergarbeiter zu, die direkt nach der Arbeit noch in Arbeitsklamotten zu seiner Predigt gekommen waren. Kurze Zeit später entschloss er sich dann, nach London zu gehen, um dort in den Moorfields zu predigen. Die Moorfields waren ein von Kieswegen durchzogenes Rasenfeld, Marktplatz und Freizeitgelände der ungehobelteren Londoner Massen. Brüder, die von Whitefields Freiversammlungen in Kingswood und Bristol gehört hatten, wollten dessen Beispiel nacheifern und ebenfalls im Freien predigen. Sie stellten auf dem Gelände der Moorfields einen Tisch auf, aber kamen nie zum Predigen. Der Mob zertrümmerte ihnen vorher den Tisch und die Prediger mussten um ihr Leben rennen. Whitefield hörte davon und musste sich nun überlegen, ob es klug wäre, es ausgerechnet dort zu versuchen. Also ich denke, dass es in Osnabrück keine vergleichbaren Orte gibt. Am ehesten vielleicht die Halle Gartlage bei bestimmten Veranstaltungen. Also ich glaube, wir müssen uns eher solche Gebiete vorstellen wie St. Pauli in Hamburg oder Berlin-Neukölln. Man kann also fragen, warum möchte George Whitefield gerade dort predigen? Gibt es keine anderen Orte in London, wo man das Evangelium einfacher verkündigen kann, wenn er denn überhaupt im Freien predigen möchte? Nun, da ihm die Möglichkeit auf reguläre Weise zu predigen verwehrt war, wagte er sich schließlich am Sonntag darauf auf die Moorfields. Da es vorher bekannt gemacht wurde, versammelte sich dort eine gewaltige Menschenansammlung. Viele hatten ihm prophezeit, er werde dort nicht lebend herauskommen. Zwei Freunde begleiteten ihn. Als er in die Menge trat, wurden sie aber nach kurzer Zeit von ihm weggedrängt, sodass sie ihn allein der Gnade des Pöbels oder vielleicht besser gesagt der Gnade des Herrn überlassen mussten. Allerdings, niemand rührte ihn an. Stattdessen öffnete sich eine Gasse vor ihm, durch die er in die Mitte des Feldes gewiesen wurde, wo man einen Tisch aufgestellt hatte. Dieser war inzwischen vom Druck der Masse zertrümmert worden, sodass man ihn zu der Mauer führte, die damals die oberen von den unteren Moorfields trennte. Von dort predigte er dann, ohne gestört zu werden, zu einer unermesslichen Menschenmenge von mehreren 10.000 Zuhörern. Offensichtlich war der Segen Gottes mit ihm. Bei Paulus können wir ähnlich fragen: Warum willst du ausgerechnet in Korinth die Botschaft Gottes weitergeben? Weißt du nicht, was für eine verkommene Stadt das ist? Ich möchte jetzt den Text lesen, der der Predigt zugrunde liegt. Das ist Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 11. Paulus in Korinth. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon. Von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Das Thema der heutigen Predigt lautet Paulus in Korinth. Paulus ist vorher in Beröa und in Athen gewesen. In Athen hatte er mit den Philosophen gestritten und dann auf dem Areopag das Evangelium verkündet. Er hatte ihnen dort unter anderem gesagt, dass Gott der Herr nicht ferne von einem jeden Einzelnen von uns ist. Schließlich verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Der erste Punkt heute Morgen: Die Wege des Herrn sind unergründlich. Seit 27 vor Christus war die Stadt Korinth die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia gewesen, 80 Kilometer südwestlich von Athen. Zur damaligen Zeit besaß die Stadt mehr als 200.000 Einwohner, darunter Griechen, freigelassene Sklaven, römische Militärveteranen, Händler, Regierungsbeamte. Eine große Anzahl von Juden und viele Sklaven. Korinth galt als durch und durch heidnisch und unmoralisch. Schon sehr früh bedeutete der Ausdruck korinthisiert, in sexuelle Unmoral verstrickt zu sein. In diese Stadt war Paulus also nun gekommen. Wieso er nach dem Aufenthalt in Athen nicht in eine andere Stadt gegangen ist, weiß ich nicht. Ich vermute aber sehr stark, dass es Führung gewesen ist. Denn nicht nur Paulus hatte sich auf den Weg nach Korinth gemacht, sondern etwas früher auch Aquila und seine Frau Priscilla, die aus Italien gekommen waren. Sie hatten deswegen Italien verlassen, weil Kaiser Claudius einen Befehl erlassen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Dieser Befehl wurde wahrscheinlich im Jahr 49 nach Christus erlassen. Möglicherweise waren sie schon Christen, als sie mit Paulus zusammentreffen. Paulus fand Aquila mit seiner Frau Priscilla und ging zu ihnen. Ich würde sagen, Gott hat sie zusammengeführt. Und nicht nur das, sie betrieben sogar das gleiche Handwerk wie er. So blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen zusammen. Das heißt, sie stellten Stoffe für Zelte und wohl auch Lederwaren her, was der Berufsbezeichnung eines Sattlers nahe kommt. Da waren also auf der einen Seite Aquila und Priscilla aus Rom nach Korinth gekommen und auf der anderen Seite Paulus aus Athen. Obwohl die Stadt mehr als 200.000 Einwohner hat, treffen die drei Personen aufeinander und arbeiten von da an gemeinsam, da sie obendrein das gleiche Handwerk verrichteten. Manche Leute würden von Zufall sprechen, für mich ist dies gnädige Führung Gottes gewesen. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Predigt über Philippus und dem Kämmerer aus Äthiopien. Sie begegnen sich beide, obwohl sie mindestens 50 Kilometer voneinander entfernt waren, bevor sie aufeinander trafen und sich vorher überhaupt nicht kannten. So führte allmächtige Gott Menschen zusammen. Für Paulus war es natürlich ein sehr großer Vorteil, dass er bei ihnen mitarbeiten konnte. Denn er hat es sich zur Angewohnheit gemacht, in den Gemeinden nicht nur zu predigen, sondern nebenbei noch zu arbeiten, damit er seinen Lebensunterhalt selbst verdienen könnte und somit von der Gemeinde finanziell unabhängig blieb. In 1. Thessalonicher 2, Vers 9 schreibt Paulus: Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. Und in der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 31, heißt es von Paulus in seiner Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus: Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und weiter in Vers 34, ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für diejenigen meiner Gefährten gesorgt haben. Paulus ist ein wirkliches Vorbild für uns in seiner Einsatzbereitschaft, seinem Fleiß und vor allem seiner Fürsorge für die Menschen. Das Seelenheil seines Nächsten war ihm nicht egal. In den ersten 3 Versen erfahren wir also, dass Paulus von Athen nach Korinth gekommen war, ebenso wie Aquila und Priscilla aus Rom. Sie hatten das gleiche Handwerk wie er, deswegen arbeitete er bei ihnen mit. Doch Paulus hatte ja nicht den Auftrag bekommen, seine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, sondern das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Deswegen heißt es in Vers 4, er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. So wichtig die handwerkliche Tätigkeit für Paulus auch war, seine eigentliche Aufgabe und Leidenschaft sah er in der Verkündigung des Wortes Gottes. So ging er am Sabbat in Korinth in die Synagoge, wie er es in anderen Städten auch getan hatte. Dort überzeugte er Juden und Griechen wohl davon, dass Jesus der Messias ist, wovon im Alten Testament berichtet wird. Zu seiner mühsamen Arbeit als Zeltmacher, ich denke mal von Sonntag bis Freitag, kamen noch die Unterredungen und Diskussionen am Sabbat in der Synagoge hinzu. Als dann Silas und Timotheus eintrafen, widmete sich Paulus ganz der Verkündigung von Gottes Botschaft. Möglicherweise hatten die beiden eine Geldspende der Gemeinde in Philippi mitgebracht, einer bedeutenden mazedonischen Stadt, sodass Paulus sich jetzt voll und ganz auf seinen Predigtdienst konzentrieren konnte. Zuletzt lesen wir von Silas und Timotheus in Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 14 und 15, dass sie in Beröa zurückgeblieben waren, jedoch von Paulus den Auftrag erhielten, so schnell wie möglich zu ihm zu kommen. Offensichtlich wusste Paulus da schon, dass er über Athen nach Korinth wollte. Auch hier wird es von dem allmächtigen Gott wieder so gefügt, dass für Paulus eine neue Situation eintritt und er jetzt noch intensiver und konsequenter zu seinen Zuhörern predigen konnte, vorrangig zu den Juden. In Vers 5 heißt es dazu, dass Paulus durch den Geist förmlich gedrängt wurde, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Zum Kern seiner Predigt möchte ich noch in Punkt 3 meiner Predigt was sagen. Zunächst einmal möchte ich jedoch dabei bleiben, zu schauen, wie Paulus vorgegangen ist und was dies für Reaktionen hervorrief. Führte die intensivere Verkündigung des Wortes Gottes dazu, dass sich zahlreiche Menschen bekehrten? Nein, das Gegenteil war der Fall. Bei den Juden stieß er auf taube Ohren. Ja, sie beschimpften ihn sogar. Die Folge davon wird uns in Vers 6 berichtet. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon. Von nun an gehe ich zu den Heiden. Vielleicht wirkt das auf manche von uns ungewohnt. Und das ist es ja auch. Trotzdem müssen Christen sich nicht alles gefallen lassen. Einige haben ja heute die Vorstellung, dass Christen immer nett sein müssen, vom lieben Gott erzählen, tolerant und sozial eingestellt. Stattdessen ist jeder Mensch ein Sünder und braucht Vergebung seiner Sünden. Im Matthäusevangelium Kapitel 7, Vers 6 sagt Jesus uns folgende Worte. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese sie nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Unsere Aufgabe als Christ ist es nicht, so lange das Evangelium weiterzusagen, bis unser Gegenüber den Knüppel rausholt, sondern dass wir die grundsätzliche Bereitschaft mitbringen, das Wort Jesu weiterzugeben. Wenn wir dann auf offensichtliche Abneigung und sogar Widerstand stoßen, können wir die Aktion abbrechen. Ist dir schon mal so etwas passiert, dass die Weitergabe des Evangeliums von dir Ablehnung hervorgerufen hat? Welche Lehren hast du daraus gezogen? Lass dich nicht entmutigen. Jesus ist bei dir. Probier es weiter. Vielleicht ist die Reaktion bei anderen schon ganz anders. Wir kennen vielleicht das Sprichwort, des einen Freud ist des anderen Leid. Durch die Ablehnung und Lästerung der allermeisten Zuhörer entsteht wiederum eine neue Situation für Paulus. Paulus verkündigte von nun an nicht mehr in den Synagogen, sondern begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. Das war ganz praktisch, denn da musste Paulus nicht weit gehen. Justus war ein Nichtjude, der den Gott Israels verehrte. Hier konnte Paulus nun weiter predigen. Vermutlich versammelte sich in seinem Haus die erste Gemeinde in Korinth. Doch damit nicht genug. Ausgerechnet der Vorsteher der Synagoge, Crispus, wurde samt seinem ganzen Haus gläubig an den Herrn Jesus Christus. Zu einem Haus gehörten für gewöhnlich alle Familienangehörigen sowie Bedienstete, Angestellte, also zum Beispiel auch Knechte und Mägde. Während die überwältigende Mehrheit in der Synagoge Paulus klar zeigte, was sie von seiner Verkündigung hielten, zu ihrem Leid, erfuhr das Haus des Synagogenvorstehers Crispus die Freude der erlösenden Worte Gottes. Und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden ebenfalls gläubig und ließen sich taufen. Wieder einmal wird die überwältigende Herrlichkeit Gottes sichtbar. Obwohl viele die Botschaft Gottes ablehnen, ihr widerstreben, genauso wie heute auch, erwählt Gott sich sein Volk aus den Heiden heraus. Es ist seine unbegreifliche Gnade, die auch dich zu seinem Kind gemacht hat. Und wer hätte dies für möglich gehalten, dass ausgerechnet in Korinth und dann auch noch außerhalb der Synagoge Menschen zum lebendigen Glauben an seinen Sohn Jesus Christus finden? Die Wege des Herrn sind unergründlich. Ich komme zum zweiten Punkt. Wir alle sind auf Gottes Führung angewiesen. In Sprüche 3, die Verse 5 und 6 heißt es: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Luther übersetzt: Sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ich glaube, wir alle kommen immer mal wieder in Situationen, wo wir nicht so recht weiter wissen. Das kann beruflich oder familiär sein, aber auch in Nöten unterschiedlichster Art oder auch in Glaubens- oder Gemeindefragen. Wäre es dann nicht gut, wenn wir vom lebendigen Gott direkt Antwort bekämen? Nur so ohne weiteres passiert dies halt in der Regel nicht. George Whitefield wird sich sicherlich die Frage gestellt haben, ob er nun auf den Moorfields predigen soll oder nicht. Ich denke, auch Ludwig wird sich damals gefragt haben, ob er Pastor in Osnabrück werden solle oder vielleicht doch eher andersrum. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich auch Paulus damals die Frage gestellt hat, ob er noch weiter in Korinth bleiben soll oder weiterzieht in eine andere Stadt. Gut, er hatte Aquila und Priscilla kennengelernt und es waren auch ein paar Leute zum Glauben gekommen. Aber es gab halt auch massiven Widerstand. Sprach nicht vieles dafür, die Stadt Korinth nun wieder zu verlassen? Manch einer wird sich vermutlich gefragt haben, wieso Paulus überhaupt nach Korinth gegangen ist. Ausgerechnet Korinth. Paulus konnte sich ausmalen, dass die Gemeindearbeit in Korinth wahrlich nicht einfach werden würde. Also was soll Paulus jetzt tun? Sehr wahrscheinlich hatte sich Paulus auch Sorgen gemacht über die nächste Zeit. Es scheint so, dass Paulus mit einem Abschied aus Korinth geliebäugelt hatte. Doch dann bekam Paulus Antwort vom Herrn persönlich. Vers 9 und 10. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich persönlich stelle mir das so vor, dass Paulus eine Art Traum hatte, in der jemand zu ihm sprach, wie es nun für ihn weitergehen solle. Und es stellte sich heraus, dass der lebendige Gott tatsächlich zu ihm gesprochen hatte. Er sagte ihm, dass er keine Angst zu haben bräuchte. Er solle ruhig weiter predigen und nicht schweigen. Doch dies jetzt nicht in der Weise: Kopf hoch, das wird schon, du wirst sehen, alles wird gut. Sondern es wird ihm vor allem auch mitgeteilt, warum er keine Angst haben muss. Nämlich, weil Gott ihm zusagt, dass er selber mit ihm ist und auf Paulus aufpasst. Ich denke, wir alle sind zumindest hin und wieder in einer Situation, wo uns Angst beschleicht. Und Christen dürfen auch Angst haben. Doch gelten gerade uns die zahlreichen Verheißungen und Zusagen Gottes aus der Bibel. Wir dürfen sie getrost ergreifen. Zum Beispiel Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott der Vater ist in Jesus Christus überall bei uns. Ich muss nicht alles ständig kontrollieren und dauernd Vorsorge betreiben. Als Mose den Israeliten sagten, dass sie ohne ihn den Jordan überqueren müssten und dass Gott selbst diese anderen Völker vor ihnen vertilgen würde, wird vermutlich erneut bei vielen Juden, wie schon so häufig, die Frage aufgekommen sein, wie es von nun an mit ihnen weitergehe. Und in diese Situation hinein sprach Mose im 5. Mose 31, Vers 6, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Also hier wieder, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Christen dürfen stark und mutig sein. Du hast allen Grund dazu, dein Leben voller Hoffnung und Zuversicht zu gestalten. Vielleicht ist bei uns Christen deswegen so wenig von der Freude am Herrn zu sehen, weil uns die Gegenwart Gottes in unserem Leben oftmals kaum bewusst wird. Vielleicht verdrängen wir sie auch, weil uns bewusst wird, dass der allmächtige Gott manche Dinge in unserem Leben besser nicht sehen sollte. Stattdessen stellen wir dann eigene Regeln für uns auf, heucheln ansonsten unser christliches Leben weiter. Nun, für Paulus war jedenfalls jetzt erst einmal klar, wo er die nächste Zeit verbringen würde, nämlich in Korinth. Ausgerechnet Korinth. Doch das hatte er sich nicht selbst ausgesucht. Gott wies ihm diesen Weg. Und nicht nur das. Obwohl Paulus vorher so viel Ablehnung und Anfeindung erlebt hatte, bekam er jetzt die Zusage, dass Gott ein großes Volk in dieser Stadt hat. So führt Gott auf unterschiedliche Weise sein Volk. Und ohne seine Führung kann unser Leben letztendlich nicht funktionieren. Und wer weiß, vielleicht hat Gott ja auch in unserer Stadt noch ein großes Volk. Ich möchte noch zu einem weiteren Beispiel aus dem Alten Testament kommen, dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Insgesamt war das Volk Israel über 400 Jahre in Ägypten und verrichtete dort Sklavenarbeit. Nun hatte Gott Mose beauftragt, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Nachdem Gott durch Mose 10 Plagen nach Ägypten kommen ließ, durften die Israeliten endlich das Land verlassen. Die Kinder Israels hatten 430 Jahre in Ägypten gewohnt und zogen dann an einem Tag von dort aus. Gott der Herr selber zog in einer Wolkensäule vor ihnen her, um sie den rechten Weg zu führen. Sie lagerten sich dann vor Pi Hachirot zwischen Migdol und dem Meer. Mittlerweile besann sich der Pharao und jagte dem Volk Israel hinterher mit seinem Kriegsvolk und auch mit seinen 600 auserlesenen Streitwagen. Und als der Pharao immer näher kam, erblickten ihn schließlich die Israeliten. Die Problematik war nun, dass sie sich ja in der Wüste befanden. Die Ägypter hinter ihnen, das Meer vor ihnen. Also keine Möglichkeit mehr zu entkommen. Rein menschlich gesehen war die Lage aussichtslos. Dementsprechend verhielten sich auch die Israeliten. Die ganze Geschichte steht im 2. Mose Kapitel 14. Ich zitiere jetzt daraus die Verse 10b bis 12. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen, denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Und wir können sicherlich auch fragen, wer hat denn Mose diesen Ratschlag gegeben, dass das Volk sich ausgerechnet dort lagern sollte? Warum sind sie nicht woanders hingezogen? Das Volk ist mürrisch, verbittert und klagt Mose an. Bist du auch manchmal unzufrieden mit deinem Leben, mit manchen Situationen? Klagst du andere an? Vielleicht die Gemeinde? Vielleicht sogar Gott? In Klagelieder 3, Vers 39 heißt es, was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Wörtlich heißt es, jeder beklage sich über seine Sünde. Die Israeliten sahen für sich keinen Ausweg mehr. Es lautet dann weiter in 2. Mose 14, 13 und 14. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn, also hier wieder die Begründung, diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Der allmächtige Gott wird auch diese Situation zum Guten wenden. Hast du nicht auch genügend Grund, von der Herrlichkeit Gottes in deinem Leben zu berichten? Gott führte es dann so, dass das Wasser des Meeres sich teilte und die Israeliten hindurchziehen konnten. Als dann die Ägypter ihnen nachjagten, kamen die Wasser zurück und bedeckten das gesamte Kriegsvolk, einschließlich der Streitwagen und Reiter. Gott hatte seine Verheißung wahrgemacht. Doch warum hatten die Israeliten überhaupt an diesem Ort Halt gemacht? Ich lese jetzt dazu 2. Mose 14, Verse 1 und 2, Entschuldigung. Da heißt es nämlich, und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachiroth lagern, zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal-Zephon sollt ihr euch am Meer lagern. Der Befehl kam also von Gott. Nun stellt sich vielleicht noch die Frage, wenn Gott dies so führt, warum handelt er überhaupt so? Ich denke, dass Gott uns in die Demut führen möchte, damit wir lernen, unser Leben in Abhängigkeit von ihm zu führen. Wir haben nicht alles in der Hand. Wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen. Gott sei Dank, dass er uns in seinen souveränen Plan mit einbezogen hat. Genauso wie die Israeliten und die Gläubigen in Korinth. Nun der dritte Punkt, die Botschaft vom Kreuz. Kommen wir noch einmal zu unserem Ausgangstext zurück. Dort heißt es, Vers 11, und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Paulus blieb also 1,5 Jahre in Korinth, vermutlich noch 1,5 Jahre, in dieser berüchtigten Stadt. Er unterrichtete sie im Wort Gottes. Doch was wird der genaue Inhalt seiner Predigten gewesen sein? Die Antwort auf diese Frage erhalten wir aus dem 1. Korintherbrief im 2. Kapitel, die Verse 1 und 2. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Sollte dies nicht auch das Hauptmerkmal unserer Verkündigung und des Lebens sein? Das letzte Mal, als ich intensiver über die Kreuzigungsszene an sich nachgedacht habe, war, ihr werdet es nicht glauben, war aber so, als die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Schweden gespielt hat. Ich habe das Spiel hier im Arlando vor einer Großbildleinwand verfolgt und hatte zwischendurch Zeit, mich mal so unter den Leuten umzuschauen und auch nachzudenken. Und es war eine gewisse Spannung zu spüren. Und da fiel mir dann auch die Kreuzigungsszene Jesu ein. Ich werde gleich noch genauer erklären, wieso. Also damit mich jetzt niemand falsch versteht, ich möchte nicht ein Fußballspiel mit der Kreuzigung Jesu gleichsetzen. Nichts ist mit dieser Kreuzigung zu vergleichen. Sie ist einzigartig. Also, unter den Zuschauern herrschte eine gewisse Spannung. Nach dem 1:1-Ausgleich, einige haben das Spiel ja vielleicht gesehen, direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden sicherlich Überlegungen angestellt, ob Deutschland das Spiel noch gewinnen kann. Bei so viel Torchancen muss doch irgendwann der Siegtreffer fallen. Bis auf wenige Ausnahmen war es ja dann auch ein Spiel auf ein Tor. Doch die Zeit lief von der Uhr. Vielleicht noch eine Auswechslung? Irgendwas muss doch jetzt passieren. 90. Minute. Puh. 4 Minuten Nachspielzeit. Und dann die 94. Minute. Nochmal Freistoß für Deutschland. Das ist nur wirklich die allerletzte Möglichkeit. Toni Kroos legt sich den Ball zurecht. Der Schiedsrichter pfeift, Kroos schießt und tatsächlich Tor. Der lösende Treffer ist doch noch gefallen. Nun zur Kreuzigung Jesu. Dass Jesus gekreuzigt wurde, kam für alle Beteiligten sehr überraschend. Viele, die nach Golgatha hinausgekommen waren, um zu schauen, wer denn diesmal den schmachvollen Tod am Kreuz sterben müsste und wie lange es dauern würde, waren mit Sicherheit völlig verwundert, als sie Jesus dort hingen sahen. Jesus Christus ans Kreuz genagelt. Dabei hatte er doch nur Gutes getan. Warum hängt er also dort? Ausgerechnet er. Nun, die Anklage lautete Gotteslästerung. Jesus hat von sich gesagt, er sei der Sohn Gottes, und das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten ihm nicht geglaubt. Doch würde Jesus nun tatsächlich den Tod am Kreuz sterben? Oder ist er der Erste und Einzige, der vom Kreuz herabsteigen wird? Ich glaube, dass einige sich diese Frage gestellt haben und dann mit Spannung verfolgt haben, was die nächsten Stunden so geschieht. Viele hatten miterlebt, wie Jesus Kranke geheilt, Hungernden zu essen gegeben hatte, den Wind bedroht und sogar Tote auferweckt hatte. Da kann die Kreuzigung doch jetzt nicht das Ende bedeuten. Hier sehen wir übrigens ein weiteres Mal, wie beim Auszug der Israeliten aus Ägypten, dass die Situation menschlich gesehen völlig aussichtslos war. Wer einmal gekreuzigt war, den erwartete der sichere Tod. Die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten ihn in den Kopf. Du wolltest doch den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen. Rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Warum steigt Jesus nicht einfach vom Kreuz herunter und beweist ihnen allen, dass er in Wirklichkeit der Sohn Gottes ist? Vielleicht wird mancher gedacht haben, Jesus, worauf wartest du? Auch die Ältesten, die Schriftgelehrten und Pharisäer sprachen. Andere hat er gerettet. Das konnte ja niemand bestreiten, dass Jesus außergewöhnliche Wunder getan hatte. Also andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Doch die Zeit lief und nichts passierte. Fassungslosigkeit. Ab 12 Uhr kam dann eine Finsternis über das ganze Land. Und gegen 15 Uhr rief Jesus dann laut, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten, der ruft den Elia. Also vielleicht kommt doch noch Elia kurz vor Schluss, um die Kreuzigung zu beenden. Die übrigen sprachen halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus schrie nochmals laut auf und starb dann. War dies die größte tragische Niederlage der Menschheitsgeschichte? Nein. Natürlich kann man fragen, wieso ist Jesus denn nicht einfach vom Kreuz herabgestiegen? Nun, Jesus wollte den Willen seines Vaters im Himmel erfüllen. Jesus, der ohne Sünde war, musste für die Sünder geopfert werden und sterben. Nur er kann Menschen mit Gott versöhnen. Jesus hat dort nicht nur unsere Schuld und unser Versagen getragen, er hat auch unsere Krankheiten und Schwachheiten mitgetragen. Der Tod am Kreuz war nicht das Ende, denn am 3. Tag ist Jesus glorreich aus dem Grab auferstanden. Er hat den größten Sieg aller Zeiten vollbracht. Und wer an Jesus Christus glaubt, der bekommt Anteil an seinem Sieg. Jesus ist bei dir an jedem Tag. Blicke auf ihn und nicht auf deine Schwierigkeiten. Du gehörst dann zu denen, die im Gleichnis ein hochzeitliches Gewand anhaben. Paulus ist hinausgegangen auf die Straßen und brachte viele zusammen. Die eigentlich geladenen Gäste hielten sich nicht würdig genug für das ewige Leben. Zum Schluss noch etwas zum Thema Evangelisation. Eine kurze Betrachtung von Mark Dever. Mark Dever ist leitender Pastor der Capitol Hill Baptist Church in Washington, also quasi bei Donald Trump um die Ecke. Er war im letzten Jahr auch einer der Referenten bei der Evangelium 21-Konferenz in Hamburg. Gefunden habe ich dies in der Herold-Ausgabe vom Monat Juni. Ich möchte mich jetzt nicht unter den Personen einreihen, die schon mal ein Buch empfehlen. Aber trotzdem möchte ich die Herold-Zeitschrift, die vorne ausliegt, empfehlen. Weil sie hat immer so 6 bis 7 Seiten zu lesen, also bleibt eigentlich immer gleich. Und jeden Monat geht es um ein neues Thema. Wenn jemand dann ein besonderes Thema interessiert, kann man die Zeitschrift recht zügig zwischendurch mal lesen. Die Juni-Ausgabe beschäftigte sich also mit dem Thema Evangelisation. Also ich glaube, 2 Exemplare sind noch da, falls das jemand interessiert. Mark Dever schreibt, Evangelisation heißt einfach, das zu bekennen, wovon wir überzeugt sind. Evangelisation heißt, eine wichtige Nachricht zu verkünden. Es bedeutet, Gott gegenüber treu zu sein, indem wir seine Heilsbotschaft anderen weitergeben. Die Botschaft, dass Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung einen Weg geschaffen hat, auf dem sündige Menschen mit dem heiligen Gott versöhnt werden können. Gott selbst wird wahre Bekehrungen hervorbringen, wenn wir seine gute Nachricht weitergeben. Vergleiche Apostelgeschichte 18, 9 und 10. Kurz gesagt, Evangelisation bedeutet, das Evangelium in aller Freiheit und Klarheit wiederzugeben und darauf zu vertrauen, dass Gott fähig ist, Menschen zur Umkehr zu führen. Vergleiche Apostelgeschichte 16, Vers 14. Bei dem Herrn ist Rettung. Jona 2, Vers 10. Wenn ich evangelisiere, so Mark Dever, dann versuche ich in Bezug auf die Entscheidung für das Evangelium drei Dinge deutlich zu machen. Erstens, die Entscheidung kostet etwas. Darum sollte sie sorgfältig erwogen werden. Vergleiche Lukas 9, Vers 62. Also hier geht es um die Kosten der Nachfolge. Zweitens, die Entscheidung ist dringlich. Darum sollte sie bald getroffen werden. Drittens, die Entscheidung ist es wert. Darum tun Sie gut daran, sie zu treffen. Das ist die Botschaft, die wir ganz persönlich unseren Familien und Freunden weitergeben sollten und die wir auch gemeinsam als Gemeinde vermitteln sollen. Amen. Wir wollen nun das nächste Lied gemeinsam singen, die Nummer 528.